Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der Mai-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Heißt sie aus dem Bukarester Hörfunk Monika Strava im Namen all meiner Kollegen von Radio Temeswar, Radio Neumarkt und Radio 5 Kärchen. Die Coronavirus-Krise hat unser Leben durchgewirbelt. Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Social Distancing sind nun gängige Begriffe für uns. Unser Alltag hat sich ganz schön geändert in den letzten 2 Monaten. Ich hoffe, Sie sind gut und vor allem gesund durch diese Zeit gekommen. Wir Radioleute mussten auch die Veränderungen annehmen und uns auf eine neue Arbeitsweise umstellen. War früher das Aufnahmegerät unser wichtigstes Tool, sind wir jetzt auf Online-Plattformen umgestiegen. Interviews wurden per Telefon geführt, Online-Konferenzen gehörten zum Alltag. Zoom, Facebook, FaceTime, WhatsApp oder YouTube sind unsere zuverlässigsten Helfer in der Not gewesen, um Sie auch in dieser Krisenzeit prompt zu informieren, aber auch zu unterhalten. Die ersten beiden Maiwochen verbrachten wir noch im Lockdown, Mitte Mai kamen dann die ersten Lockerungen. Wir waren aber überall dort, wo etwas geschehen ist, online natürlich, und wir bringen Ihnen heute die relevantesten Beiträge des Wonnemonats Mai. Wir berichten heute über die deutsche Spende an die Generaldirektion der rumänischen Polizei, über die Wiederaufnahme der Gottesdienste mit Gläubigen im Banat, über den Dokumentarfilm Heimatlos, Vertreibung der Ungarndeutschen und über die Tätigkeit der Stiftung Kirchenburgen nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen. Ich wünsche Ihnen dabei beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Bukarest. Die deutsche Botschaft Bukarest, der deutsche Generalinspekteur der Bereitschaftspolizeien und das Landesinnenministerium des Landes Baden-Württemberg haben die rumänische Polizei mit 5000 Einfachmasken und die Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit umfangreicher spezifischer IT-Ausstattung im Bereich Prävention unterstützt. Die Übergabe der Ausstattung im Wert von mehr als 25.000 Euro fand am 6. Mai 2020 in Bukarest in Anwesenheit des deutschen Botschafters Kurt Meyer-Kloth statt. Die Geräte sollen der rumänischen Polizei bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, insbesondere des Menschenhandels, der Rauschgift sowie der Cyberkriminalität, behilflich sein. Nähere Einzelheiten dazu erfuhren wir von der Pressesprecherin der deutschen Botschaft in Bukarest, Frau Freitag Petrocham. Am 6. Mai ist eine deutsche Spende an die Generaldirektion der rumänischen Polizei eingegangen. Der deutsche Botschafter Kurt Meyer-Kloth nahm an der Übergabe der Ausstattung im Wert von über 25.000 Euro teil. Welches war der Anlass dieser Spende?
Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der rumänischen Polizei ist gerade im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung wirklich sehr gut. Da arbeiten Deutschland und Rumänien seit fast 20 Jahren in diesem Bereich zusammen und es hat sich auch ein sehr großes Vertrauen aufgebaut. Und das ist natürlich gut, weil es die Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern noch enger und besser macht. Und besonders im Bereich der Prävention ist die rumänische Polizei sehr engagiert. Und um nun auf Ihre Frage zurückzukommen, genau wegen dieser guten Zusammenarbeit ist es den Partnern auf deutscher Seite ein wirklich großes Anliegen, die rumänische Polizei zu unterstützen. Gerade wenn es um den Kampf gegen die organisierte Kriminalität, den Menschenhandel, Rauschgift und Cyberkriminalität geht. Denn leider, Kriminalität macht eben auch in Covid-Zeiten keine Pause.
Wer zeichnet für diese Spende im Wert von über 25.000 Euro?
Auf deutscher Seite ist das der deutsche Generalinspektor der Bereitschaftspolizeien im deutschen Innenministerium und das Landesinnenministerium Baden-Württemberg und natürlich in diesem Fall die deutsche Botschaft. Die Spende ging an die rumänische Polizei und an die Direktion zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
Was wurde konkret gespendet?
Zum einen technische Ausstattung, also zum Beispiel Laptops, Computer, Videokameras, sogenannte Action-Cams, Multifunktionsdrucker, Beamer, Ausstattung für Konferenzen, Endoskopkameras und so weiter, also um jetzt nur einiges zu nennen. Und darüber hinaus eben auch 5000 Einfachmasken, weil wir von der Polizei erfahren haben, dass gerade in diesem Bereich der Schuh drückte. Wir wissen natürlich, dass diese Ausstattung jetzt nicht alles abdecken kann, was vielleicht noch für die tägliche Arbeit an Ausrüstung noch fehlt. Aber wir wollten wenigstens das leisten, was wir eben in unserem Rahmen direkt tun können. Auch wenn man sich natürlich immer mehr wünschen kann, das wissen wir auch. Und wir planen zurzeit weitere Unterstützungsmaßnahmen.
Sie haben schon bereits erwähnt, dass die deutsch-rumänische Kooperation auf polizeilicher Ebene sehr stark ist. Wie soll diese Kooperation auch künftig unterstützt werden?
Das deutsche Innenministerium und das Landesministerium des Innern in Baden-Württemberg arbeiten gerade im Bereich Prävention sehr eng hier mit dem Generalinspektorat in Rumänien zusammen. Und beispielsweise wird der Bau und die Einrichtung eines Präventionszentrums in Constanța finanziell sehr tatkräftig von diesen deutschen Partnern unterstützt. Also die Kooperation findet auch künftig auf einem sehr hohen gegenseitigen Niveau statt und das ist wirklich eine tolle Sache.
Welche ist die Bedeutung der kriminalpolizeilichen Prävention auf europäischer Ebene?
Es gibt ja ganz verschiedene Programme auf europäischer Ebene im Bereich Prävention. Also gerade wenn es um Menschenhandel geht, Arbeitsausbeutung, Dokumentenfälschung und andere Themen natürlich auch. Und das machen die rumänischen Partner sehr aktiv über ihre verschiedenen Präventionszentren hier im Land. Die Nationale Agentur zur Bekämpfung des Menschenhandels, zum Beispiel hier in Bukarest, führt viele dieser europäischen Projekte in Abstimmung mit dem Innenministerium hier. Und um es ganz klar zu sagen, die rumänische Polizei ist auf europäischer Ebene vorbildlich. Und das beeindruckt uns auch in Deutschland sehr. Denn aus unserer Sicht ist es eben extrem wichtig, Straftaten zu verhindern, indem man aufklärt, insbesondere wenn es um die Opfer geht, zum Beispiel beim Menschenhandel. Und die Mittel, die wir gestern übergeben haben, sollen genau in diesem Bereich dienen.
Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch und endlich auch eine gute Meldung in dieser Coronavirus-Zeit.
Vielen Dank, Frau Sprava.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun im Banat. Gottesdienste in Anwesenheit der Gläubigen sind in Rumänien seit dem Sonntag vor Christi Himmelfahrt wieder gestattet. Gefeiert werden sie meistens im Freien und eingehalten müssen dabei die sonst üblichen gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen, das Tragen von Mundschutzmasken und die Beibehaltung eines Abstandes zwischen den Teilnehmern. Wie die katholische Kirche im Banat die neuen Vorschriften umgesetzt hat, darüber erkundigte sich unser Kollege Adrian Ardelan von Radio Temeswar.
Sonntag, der 17. Mai, der sechste Sonntag in der Osterzeit, sonnig. Nach zwei Monaten mit Gottesdiensten, die ausschließlich online gefeiert werden durften, zelebriert Bischof Josef Pahl wieder eine heilige Messe im Hof des römisch-katholischen Bischofspalais zu Temeswar in Anwesenheit der Gläubigen.
Iubiți frați și surori în Hristos, să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru această primă liturghie după două luni din nou.
Bischof Josef begrüßt die Anwesenden auf Rumänisch und erklärt sich erfreut, die Gesichter der Gläubigen wiedersehen zu dürfen, auch wenn diese von Schutzmasken bedeckt sind. Die Gottesdienste aus dem Hof des Bistums werden weiterhin online auf der Facebook-Seite der römisch-katholischen Diözese Temeswar gesendet. Donnerstag, der 21. Mai, Christi Himmelfahrt. In der Temeswarer Katharinenkirche feiert der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Johann Dirschl den letzten Online-Gottesdienst ohne Gläubigen.
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
In der kommenden Zeit werden diese Online-Übertragungen eingestellt und auf der Facebook-Seite der Kirche die Gottesdienste im Freien aus dem Hof des Bistums übernommen. Sonntag, der 24. Mai, der siebente Sonntag in der Osterzeit, regnerisch. In der päpstlichen Basilika Maria Ratna wird der erste Gottesdienst in der Kirche mit Gläubigen nach dem Notstand wieder gefeiert. Die Zahl der Anwesenden ist beschränkt, hygienische Maßnahmen sind erforderlich und Abstand halten notwendig. Domherr und Ortspfarrer Andreas Reinholz zelebriert die Heilige Messe gemeinsam mit seinen Helfern wieder vor dem Gnadenbild der Gottesmutter.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Böse.
Gelockert wurden auch die Regelungen zur Erteilung der heiligen Sakramente. Die Gläubigen durften vor der Heiligen Messe wieder beichten und während des Gottesdienstes die Heilige Kommunion empfangen.
Heute war es ja zum ersten Mal, dass wir wieder in der Kirche gefeiert haben. Und zwar waren ja wenig Leute hier und deswegen konnten und durften wir den Gottesdienst hier feiern.
So Domherr Andreas Reinholz, Pfarrerin Maria Radna.
Es wäre auch heute wegen dem Regen ganz schwer gewesen, dass wir draußen im Hof des Klosters feiern, so das hat sich ganz gut so ergeben. Gerade gestern Abend ist eine neue Verordnung erschienen und über das Ordinariat natürlich von Bukarest. Das sagt klar, dass jeder Mensch braucht mindestens 4 Quadratmeter. Das heißt, sie dürfen nicht zu nahe zueinander sitzen während dem Gottesdienst. Außerdem ist vorgeschrieben, dass beim Eingang in die Kirche, da ist auch hingestellt ein Desinfektionsmittel. Ja, und die Leute sollen das benutzen, wenn sie hereinkommen, sollen auch während dem Gottesdienst die Maske benutzen. Unser Bischof hat schon vorgeschrieben, dass auch während der schweren Zeit dieses Virus, da konnte man die Kranken, die zu Hause sind, die nicht kommen konnten, konnte man besuchen. Man konnte ihnen auch die Beichte abnehmen, aber auch die Kommunion spenden. Und im Fall des Falles konnte man ihnen auch die Krankensalbung spenden. Inzwischen ist es so, dass wir hier auch in der Kirche das machen können, auch die Beichte. Allerdings ist vorgeschrieben vom Bischof, dass wir die Distanz bewahren sollen, also nicht so nahe im Beichtstuhl, sondern dass wir einen Raum suchen, ein Zimmer oder die Sakristei, wo man mehr Platz hat, wo die Leute die Maske tragen können und gleichzeitig auch der Abstand bewahrt wird.
Mit dem anstehenden Pfingstsonntag sollten normalerweise die großen Wallfahrten nach Maria Radna beginnen, doch werden diese heuer voraussichtlich magerer ausfallen als üblich, was die Zahl der Teilnehmer anbelangt.
Wir erwarten noch vielleicht eine neue Verordnung im Laufe der nächsten Woche. Genau wissen wir es noch nicht. Angemeldet sind noch keine Gruppen. Das ist auch noch nicht möglich. Die meisten Gläubigen kamen ja mit Busse. Und wir wissen ja, das ist also ganz schön kompliziert mit dem Bus zurzeit. Und ich denke, dass jetzt an Pfingsten ganz wenig Leute kommen. Es ist schade, weil es ist ein sehr schönes Fest, das wir jedes Jahr ganz groß gefeiert haben. Anders mal waren tausende Menschen hier. In diesem Jahr ist halt alles anders. Aber ich denke, dass wir in den nächsten Wochen allmählich zurückkehren zu unseren alten Traditionen, damit wir richtig wenigstens die zweite Hälfte des Jahres so feiern können hier in der Kirche und die einzelnen Feste, so wie wir es uns geplant haben.
Das Kirchen- und Klosterkomplex in Maria Radna feiert heuer 500 Jahre seit dem Bau der ersten Kapelle vor Ort und 200 Jahre seit der Konsekrierung der aktuellen Basilika. Pfarrer Andreas Reinholz.
Ja, ist die Kirche konsekriert worden vom damaligen Erzbischof und Fürstprimas Ungarns, Alexander von Rudnay. In einigen Tagen wird in Ungarn, in Esztergom, wo er seinen Sitz hatte, wird das gefeiert. Das ist Anfang Juni geschehen. Ich bin auch eingeladen dorthin, aber ich werde natürlich nicht fahren. Der Kardinal aus Ungarn, der wird die Feierlichkeit dort gestalten. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Vielleicht irgendwann gilt in der Zukunft. Wir haben ja in diesem Jahr vor, dass wir 500 Jahre feiern seit dem Bau der ersten Kapelle hier in Maria Radna, 1520. Und das möchten wir schon ein bisschen feierlicher gestalten. Und wir hoffen, dass bis dann diese Gefahr nicht mehr besteht und dass wir dann richtig groß feiern können, so wie wir uns das vorstellen. Am 15. August, an Maria Himmelfahrt, haben wir ja sowieso große Gelegenheit, richtig Maria von Neuem zu feiern. Es ist die Krönung ihres Lebens gewesen und es soll auch die Krönung dieses Jahres werden für Maria Radna. Darum hat unser Bischof auch schon andere Bischöfe eingeladen. Wir hoffen, dass wenigstens einige von ihnen kommen können. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Und das wollen wir auch würdig begehen, diese große Feierlichkeit. Die Franziskaner sind ja sehr früh hierher gekommen, nach Lipa. Und sie haben dort eine Kirche gehabt und ein Kloster. Der damalige König Ungarns, der hat diese Sachen erbaut. Und die waren sehr aktiv hier, die Franziskaner in Lipa, bis 1551, als dann die Franziskaner aus Lipa weg mussten, weil die Türken hatten inzwischen die Stadt besetzt. Und weil hier schon ab 1520 die Kapelle bestanden hat, kamen die Franziskaner hierher und haben daneben dieser kleinen Kapelle ein Haus, ein kleines Kloster gebaut, wo sie dann natürlich unter ganz einfachen Umständen haben sie hier gewohnt, gelebt. aber die Kapelle ist immer wichtiger geworden im Laufe der Jahrhunderte.
Maria Radna ist der wichtigste Wallfahrtsort der Katholiken aus dem Banat. Der heilige Papst Johannes Paul II. Erhob sie 1992 zur päpstlichen Basilika. Die Kirche beherbergt mehrere einzigartige Schätze, die von Wunder und der Gnade Gottes zeugen. Pfarrer Andreas Reinholz erzählt gerne den Besuchern die Geschichten und Legenden darüber aus der Klosterchronik.
Wir wissen aus der Chronik des Hauses, dass die Franziskaner hier wohnten. Sie wurden halt immer wieder bedrängt von den Türken. Die wollten sie halt immer wieder besuchen und natürlich wollten sie Geld dafür haben, Schmiergeld natürlich. Und wenn die Franziskaner kein Geld hatten, da sind halt die Türken eingedrungen in die Kapelle, haben etwas kaputt gemacht. Mit der Bemerkung, es wäre schön, wenn ihr euch besser vorbereitet auf unseren nächsten Besuch. Diese Legende sagt ja, dass ungefähr um 1600, dass ein Türke wieder herüberkam mit einer kleinen Truppe Soldaten und sie wollten also in die Kirche eindringen und plötzlich ist der Stein, den wir heute verehren, der noch als Zeuge da ist, der war ja vor dem Eingang der ersten Kapelle und das Pferd des Reiters, also des Chefs der Truppe, ist stecken geblieben in diesem Stein. Dann haben sie also bemerkt, dass es also doch nicht alles geht, was sie sich vorgenommen hatten. Und es heißt ja in der Geschichte, dass die Türken hätten sich dann irgendwie zurückgezogen und hätten dann jahrelang die Kirche nicht mehr belästigt. In ganz Europa kennt man diese Legende, nicht nur hier in Radna. Sodass die Fachleute aus dem Vatikan nehmen an, dass etwas Wahres, ein Kern der Wahrheit in dieser Legende steckt. Wir sind froh, dass wir diese Legende hier haben. Und wenn man den Leuten vieles erzählt über die Kirche, Geschichte und so, werden sie auch alles vergessen. Aber die Legende mit diesem Stein vergessen die Leute nicht.
Doch das Prachtstück von Maria Radna ist das Gnadenbild der heiligen Jungfrau vom Berg Karmel mit dem Jesukind, das am Hauptaltar angebracht ist.
Ein Händler, der aus Bosnien kam und sich hier niedergelassen hat in Radna, er hat diesen Weg oft zurückgelegt zwischen Italien und Radna. Er hat dort verschiedene Waren eingekauft in Italien, hat sie hierher gebracht und sie hier den Leuten angeboten zu verkaufen. Von ihm weiß man, er hat dieses Bild erstanden für sich, er hat es gekauft in Italien, hat es zu Hause verehrt, bis er dann alt geworden ist. Der hat sich dann Sorgen gemacht, ja, was geschieht mit diesem Bild nach meinem Tod? Und so hat er gesagt, ja, wer weiß, was die Kinder damit machen und die Enkel. Lieber schenke ich es den Franziskanern dieser Kapelle. Die werden sicher auf dieses Marienbild aufpassen. So kam es hierher 1668. Und ist dann später als wundertätiges Bild dann verehrt worden, weil 1695 haben ja die Türken die ganze Kapelle, das Kloster, alles in Brand gesteckt. Und als einziger Gegenstand ist dieses Bild dann erhalten geblieben. Und die ersten Wunder in der Verbindung mit Radna sind also auch in der Verbindung mit diesem Bild geschehen. Wir wissen, dass 1709 ist ja in Ara die große Pest ausgebrochen. Und damals hat eine Frau, die bei den Soldaten in Arad gedient hat, hat damals vor ihrem Tod gesagt, die Pest in Arad wird dann aufhören, wenn die Leute der Stadt hierher kommen, nach Radna und hier beten werden vor diesem Marienbild. Die Pest ist dann weggeblieben auf wunderbare Weise und die Leute haben sich dann vorgenommen, dass sie jedes Jahr hierher kommen, nicht als Bitte, sondern aus Dank zur Gottesmutter, dass die Pest in Arad aufgehört hat, dass sie also mit dem Leben davongekommen sind. Und seither kommen auch jetzt noch Leute zu Fuß hierher.
Die Gottesdienste in Maria Radna werden weiterhin online auf der Facebook-Seite der Basilika gesendet und können von den Gläubigen besucht werden, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf die Wallfahrten dorthin verzichten müssen.
Maria von Radna, der glänzende Sohn, du bist ja die schönste am göttlichen Thron, die schönste.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nach 5 Kärchen in Ungarn. Zum 75. Jahrestag vom Ende des Zweiten Weltkrieges ist der Dokumentarfilm Heimatlos – Vertreibung der Ungarndeutschen entstanden. Udo Pörschke verdeutlicht in seinem Dokumentarfilm die Auswirkungen der Vertreibung im Alltag der Ungarndeutschen bis zur heutigen Zeit. Über die Entstehung des Dokumentarfilms und die persönlichen Geschichten und Erlebnisse, durch die das Filmmaterial entstanden ist, erzählte unserer Kollegin Eva Gerner von Radio 5 Kärtchen der Autor des Films Udo Pörschke.
Der Anlass unseres Gespräches ist eigentlich ein neuer Film, beziehungsweise es gibt zwei Anlässe. Zu einem, dass der Zweite Weltkrieg vor wenigen Tagen, vor 75 Jahren in Europa zu Ende ging, und zum anderen, dass aus diesem Anlass eigentlich ein neuer Film von Udo Pörschke in Deutschland rausgekommen ist und gezeigt wurde. Was ist der Hintergrund des Filmes?
Also der große Hintergrund ist ja eigentlich, dass wir vor 3 Jahren angefangen haben, dass wir eine Dokumentation machen wollten über die Geschichte der Ungarndeutschen, von der Ansiedlung über die Vertreibung bis hin zu der Situation hier und heute. Welche Auswirkungen hat die Globalisierung? Wie sieht es aus mit dem, was noch erhalten ist? Sprachverlust, Erziehung, Schulen. Dieser Film ist natürlich immer noch die Grundidee und der wird auch vermutlich nächstes Jahr zustande kommen. Aber wir hatten jetzt eben die Chance, einerseits um dieses große Projekt zu finanzieren und andererseits natürlich, weil der HR an uns herangetreten ist in einer Koproduktion, die Möglichkeit uns gegeben hat, das Thema der Ungarndeutschen auch in die deutsche Aufmerksamkeit zu bringen und damit auch ins deutsche Fernsehen, was ja nicht so leicht ist, was ja eigentlich eher schon wirklich eine sehr, sehr schwierige Geschichte ist. Und man hat uns darauf angesprochen, ob es möglich wäre, aus diesem gesamten Material, was wir für den großen Film haben, eine Dokumentation für 45 Minuten zu machen über die Vertreibung, was ja entsprechend passend ist zu diesem Muster 75 Jahre Kriegsende. Und diese Chance haben wir natürlich sofort wahrgenommen.
Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wie ist eigentlich Udo Pörschke mit den Ungarndeutschen in Kontakt gekommen? Woher die Bekanntschaft, woher dieses sehr ausführliche Kennen der ungarndeutschen Volksgruppe?
Ich bin ja 2011 zusammen mit meiner Frau nach Bornhard gekommen. Sie als Austauschlehrerin des Freistaats Bayern mit Ungarn. Ich war als Begleitperson dabei. Und wir haben die ganzen 6 Jahre, das Maximum, was eben möglich war, bis 2017 dann eben in dieser Region gewohnt. Und natürlich hat man dann sehr viel Kontakt gehabt, auch über Bornhard hinaus, Hofer, Lunadas. Man hat ja gemerkt, dass man in dieser schwäbischen Türkei lebt. Und da am Anfang natürlich unser Ungarisch gar nicht existent war, waren natürlich die Ungarndeutschen aufgrund der gemeinsamen Sprache ein sehr schneller gemeinsamer Koeffizient, wo wir uns verständigen konnten. Und ich habe auch gemerkt, dass das so eine Volksgruppe ist, die mir sehr sympathisch ist, weil auch dort sehr viele Traditionen und Werte noch sehr hoch gehalten werden, so wie das in Deutschland vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren auch noch.
Aber heute nicht mehr der Fall ist.
Nicht mehr ganz so der Fall ist, also natürlich im Vergleich zu anderen Ländern schon noch ganz deutlich, aber dass man zu seinem Wort steht, dass man pünktlich ist, dass bestimmte Ehrenkodexe eingehalten werden, dass man nicht immer nur alles nimmt und auch gibt, ohne irgendwie Hintergedanken zu haben. Das hat mich so an die alte Zeit erinnert, von der mein Vater und meine Großeltern erzählt haben.
Ja, und wenn der Vater und die Großeltern erzählt haben, dann haben sie vielleicht gar nicht über die jetzige Heimat erzählt, sondern vielleicht auch über die frühere, denn eigentlich ist auch die Familie Pörschke von der Vertreibung, die ja das Thema des neuen Filmes ist, betroffen.
Ja, also sie ist eigentlich betroffen. Mein Vater ist mit seiner Familie aus der Nähe von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, was ja russische Enklave ist, vertrieben worden, und meine Mutter aus Zweidnitz, dem heutigen Świdnica, das polnisches Territorium heute ist. Es war aber so, dass obwohl beide die Vertreibung erlebt haben und auch den Verlust von Heimat und von Besitz und von all dem, was man sich in all den Jahren erarbeitet hat, obwohl sie das alles erlebt haben, war das mir gegenüber zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Und auch soweit ich das mitbekommen habe, war da eigentlich schon immer eine gewisse Verschwiegenheit. Ich glaube es aber nicht, dass es eine Verschwiegenheit war, aufgrund dessen, dass man sich dafür nicht mehr interessiert hat, sondern dass vermutlich der Schmerz einfach zu groß war. Das habe ich besonders bei meinem Vater gesehen. Der, wie ich auch im Film ja berichte, mein Vater, der eigentlich für mich eigentlich noch der größere Faktor war in Bezug auf, das interessiert ihn ja überhaupt nicht mehr, war er derjenige, der dann, als er gestorben ist, hatte ich dann auf dem Dachboden etliches an Kisten gefunden mit Büchern über Ostpreußen, über Kaliningrad, über die Ostsee.
Über die alte Heimat
und auch vor allem über sehr viele Berichte von Leuten, die in eigenen Aufzeichnungen im Selbstverlag dann einfach auch ihre Fluchtgeschichten veröffentlicht haben.
Im Hintergrund, also wie du sagst, der Schmerz. Aber bei den Ungarndeutschen war das, wie wir wissen, nicht lediglich der Schmerz. Man durfte jahrzehntelang darüber, hier in Ungarn zumindest, jahrzehntelang darüber nicht sprechen. 50 Jahre lang, 5 Jahrzehnte sind vergangen und in Ungarn durfte man über die Vertreibung der Deutschen aus dem Lande nicht sprechen. Denkst du nicht, glaubst du nicht, dass das jetzt schon ein bisschen zu spät ist? Denn deine Gesprächspartner, das sind ausnahmslos sehr rührende Geschichten, aber sie waren damals eigentlich Kinder, Jugendliche. Und die Generation, die das wirklich als einen richtigen Schmerz empfunden hat damals, die Generation, von der Haus und Grund und Boden und alles weggenommen wurde, die existiert ja nicht mehr, die gibt's ja leider nicht mehr.
Also ich glaube, man kann natürlich aus dieser Geschichte was retten, weil es auch ein Erbe der Ungarn-Deutschen ist. Und es geht ja auch darum, diese Geschichte einerseits an die Deutschen, die in Deutschland leben, deren Teil der Geschichte sind die Ungarn-Deutschen ja auch. Und andererseits haben auch die Ungarn-Deutschen Nachfahren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, viel über die eigenen Wurzeln zu wissen, über die eigene Geschichte zu wissen. Denn ich glaube, es gehört zur Menschenbildung dazu, zur eigenen Charakterbildung dazu, dass man etwas über seine Wurzeln, über seine Historie, über seine Abstammung weiß. Andererseits glaube ich auch, dass solche Informationen, so ein Film, so eine Dokumentation auch sehr wichtig sind, weil es mahnende Beispiele sind, weil die Fehler immer wieder die gleichen gemacht werden. Und wir leben ja gerade wieder in einer Welt des wachsenden Faschismus, des wachsenden Nationalismus. Und das waren immer die Beginne von genau dem, was auch den Ungarndeutschen passiert ist, nämlich Abneigung, Hass auf das Fremde, Schuld an anderen suchen. Das sind ja Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Daher finde ich das schon wichtig und nicht zu spät. Sowas ist nie zu spät. Sowas hat immer seine Berechtigung.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, in Siebenbürgen. Angesichts der aktuellen Lage der Corona-Pandemie ist die Arbeit in allen Bereichen hart betroffen. Man hat Teillösungen finden müssen, um die Arbeit unter begrenzten Bedingungen weiterzuführen. So wie die gesamte Wirtschaft unter den Folgen des Coronavirus leide, ist auch die Arbeit der Stiftung Kirchenborgen davon betroffen. Ruth Istvan ist Referentin für Fachtourismus und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Kirchenborgen der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Mit ihr sprach unsere Kollegin Gabriela Mesei von Radio Neumarkt.
2 Monate Ausnahmezustand und ab Mitte Mai noch 1 Monat Alarmzustand. Was brachte diese Periode für die Stiftung?
Ja, die Periode kam sehr überraschend, kam so ein bisschen aus dem Nichts heraus und hat verschiedene Dinge gebracht. Also in der ersten Zeit dieser 2 Monate war es tatsächlich so, dass wir sehr viel Informationsbeschaffung einfach gemacht haben. Wir mussten uns überhaupt mit diesem Virus auseinandersetzen, dann mit den gesellschaftlichen Folgen, die dieser Lockdown hatte, dann das Ganze natürlich auch noch mal so ein bisschen auch auf internationalem Niveau, weil meine Familie lebt in Deutschland, die Familie meines Partners lebt in Österreich, in den USA haben wir sehr viele Freunde, Verwandte in Südamerika. Also man musste so ein bisschen sich orientieren, also jetzt eher vielleicht privat. Aber dann natürlich, was Europa betrifft, war das dann auch für die Stiftung relevant. Und wie ist das mit Grenzschließungen? Und sind jetzt wirklich alle Reisen abgesagt für unsere Gäste, die wir in diesem Frühling und Sommer erwartet haben? Und das war so, die ersten 2-3 Wochen hatte ich so das Gefühl, waren wirklich Informationsbeschaffungsmaßnahmen, die man so ergriffen hat. Und parallel dazu hat man natürlich aber auch gemerkt, wie der Fokus der gesamten Arbeit und der gesamten Thematik in diese Online-Welt verschoben wurde. Nicht zuletzt natürlich auch für uns im Kollegium. Und so haben wir ziemlich schnell dann eine Plattform eingerichtet, ein Online-Board, wo wir uns alle gemeinsam kommunizieren können. Wir haben Zoom-Meetings regelmäßig eingeführt, telefonieren sehr viel auch untereinander und tauschen uns aus, weil es gibt natürlich Projekte, die jetzt nicht stillstehen mussten, sondern die weitergedacht werden sollten. Und natürlich auch ein paar neue Projekte, die wir mit eben diesem umgestellten Fokus ins Leben gerufen haben oder ins Leben rufen wollen. Ja, insoweit Baustellenstopp war in dieser Zeit. Allerdings geht jetzt in der kommenden Woche die erste Baustelle wieder los und es war jetzt ausreichend Zeit, die gut vorzubereiten. Und so werden wir dann jetzt so langsam wieder die Sachen aufnehmen und aktiver werden.
Im Februar fand in Berlin eine Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten aus Politik und Kirchenkreisen sowie mit Experten zu Perspektiven der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgenlandschaft statt. Anlass der Podiumsdiskussion war der Abschluss des Projektes Bauuntersuchungen an 20 akut bedrohten siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen als Notvorsorgemaßnahme. Welche sind die Ergebnisse des Projektes? Welche Zukunftsperspektiven gibt es?
Diese 20 Aufmaße oder Expertenuntersuchungen sind gemacht worden. Es sind Dokumentationen dazu entstanden und die sind natürlich ganz wichtig für uns als Grundlage, wenn man weitere Maßnahmen oder bauliche Eingriffe macht in einer Kirchenburg. In einer dieser Kirchenburgen, es ging ja dabei um statische Untersuchungen, das heißt, da wurde einfach mal gesehen, wenn dort ein Riss ist, ist das wirklich eine statische Bedrohung oder ist das eigentlich nur ein Putzschaden vielleicht oder etwas, was nicht weiter besorgniserregend sein muss. Der ursprüngliche Gedanke war, dass man eben solche Kirchenburgen, die da in einem möglicherweise gefährdeten Zustand sind, ein bisschen sortiert in gefährdet und weniger gefährdet und dass man dann so eine Art Priorität, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dass man dann doch weiß, wo müssen Eingriffe gemacht werden. Und dazu natürlich dann auch ein paar Empfehlungen von Seiten der Experten, die diese Erhebung gemacht haben, was gemacht werden kann, damit diese statischen Probleme beseitigt werden. Und das war so die Podiumsdiskussion in Berlin im Februar. Das war so wie diese Abschlussveranstaltung dazu. Und uns als Stiftung liegen jetzt diese Expertisen vor. Wir können sie einsetzen, wenn es um weitere Maßnahmen in baulicher Sache geht bei den Kirchenburgen.
Zum Abschluss der Veranstaltung erfolgte die Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung zwischen der Stiftung Kirchenburgern und der Evangelischen Kirche AB in Rumänien sowie der NGO European Heritage Volunteers. Welche sind die Ziele dieser Partnerschaftserklärung?
Ja, das ist eine sehr schöne Partnerschaft, auf die ich mich sehr freue oder über die wir uns sehr freuen. Es ist nämlich eine Verbindung, die diesen Europagedanken jetzt auch ganz schön aufgreift. Und zwar geht es da um ein Netzwerk von Angeboten eigentlich europaweit, dass verschiedene Projekte durch Freiwillige unterstützt werden. Und wir sind sehr froh, dass wir uns damit einreihen durften in dieses wirklich sehr interessante und groß gefächerte Angebot der verschiedenen Projekte. Also da geht es um oft auch kirchliche Gebäude, aber überhaupt irgendwelche Heritage Sites, also Kulturerbestätten, an denen die Freiwilligen dann sich unter Begleitung und in einer Art Workshop-Situation mit den verschiedenen Arbeiten vor Ort beschäftigen. Und wir freuen uns, dass wir hier in Holzmengen ein Projekt eben anbieten konnten. Wie ich gehört habe, jetzt vor ein paar Tagen ist auch die Nachfrage offensichtlich sehr groß dafür. Und zwar in Holzmengen an der Kirchenburg beziehungsweise im Bereich des Pfarrhauses zu arbeiten. Da haben wir den Verein Jugendburg Holzmengen, der da über einen Vertrag das Pfarrhaus und das Gelände um das Pfarrhaus übernommen hat. Und da gibt es verschiedene Arbeiten, die zur Kirchenburg hin, also an der Ringmauer entlang mit Nebengebäuden und innerhalb auch des Pfarrhofes ein paar Ausbesserungssachen, die gemacht werden sollten. Da geht es um Stein- und Holzarbeiten und wir haben da die Zusammenarbeit mit Christian Rummel aus Reichesdorf, der unser Holzspezialist für dieses Projekt sein wird und mit einer Frau hier aus Hermannstadt, die ist Steinspezialistin, die wird den Steinpart übernehmen und so werden diese Volunteers innerhalb von zwei Wochen geht der Workshop, da einiges an Arbeit leisten vor Ort und da bin ich sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Und wenn das gut läuft, wovon wir mal ausgehen, dann ist das möglich, dass man da Folgeprojekte in den nächsten Jahren hat, denn so eine Partnerschaft, die gedeiht ja, wenn man solche schönen Erfolge hat. Also ja, das wird uns jetzt Ende September, Anfang Oktober dann in Holzmengen beschäftigen.
Danke für das Gespräch. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Viel Gesundheit.
Sie hörten ein Gespräch mit Ruth Istvan, der Referentin für Fachtourismus und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche AB in Rumänien. Die Evangelische Kirche AB in Rumänien gründete die Stiftung Kirchenburgen im Jahr 2015. Die erhalten gebliebenen Kirchen und Kirchenburgen sind einzigartige Kulturdenkmäler von europäischer Bedeutung und sind in Europa einmalig. In Siebenbürgen gibt es etwa 150 Kirchenburgen und Wehrkirchen. Sieben der Kirchen wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende des heutigen Funkmagazins gekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Ihnen nochmals aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava. Wir werden auch im kommenden Monat fleißig unterwegs sein und wir erwarten Sie dann Ende Juni mit einer weiteren Folge unseres Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine ruhige Zeit, einen guten Rutsch in den Sommer 2020. Wir wünschen Ihnen die beste Gesundheit. Bleiben Sie uns gewogen, werte Damen und Herren. Und bis Ende Juni heißt es nun auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.